Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Es ist Zeit für eine Gastwertschätzung. Paul Kautz hat wieder etwas angeschleppt und diesmal sieht es wieder verdächtig nach Hardware aus. Paul, was ist es? Was haben wir denn da auf die liebevoll auf der Türschwelle, auf der Fußmatte abgelegt?
Also erstmal, hallo. Und zweitens, du hattest jetzt schon wieder die Gelegenheit, Hardwertschätzung zu sagen und hast es abermals nicht getan. André!
Gab's den Gag schon? Haben wir das schon drüber gesprochen?
Ja, damals hier beim Zelda Game & Watch. Ich hab gesagt, das ist der beste Gag aller Zeiten. Du hast gesagt, okay. Und das habe ich natürlich
so gut
als Zustimmung verstanden.
Wie wenn ich bei den VR-Games es eine VR-Schätzung genannt habe.
Aha, das ist der zweitbeste Gag aller Zeiten. Ja, offensichtlich.
Hardware-Schätzung ist schon besser. Das gebe ich zu. Das ist vermasselt. Es tut mir leid. Normalerweise müsste man an dieser Stelle abbrechen und neu aufzeichnen, aber diese Art von Qualitätsstandards existieren hier einfach nicht. Deswegen bitte, um welche Hardware geht es?
Es geht um den A500 Mini, um den quasi die Spielkonsolenvariante des Amiga 500, die jetzt seit einiger Zeit draußen ist und die ich mir jetzt eine Woche lang sehr intensiv zu Gemüte geführt habe.
Nice.
Amiga, so Amiga, Amiga.
Mit so einer Chirurgenbrille und so einem Lötkolben über dem geöffneten Gerät?
Also ja, den Lötkolben, den habe ich für meine Nachmittagsaktivitäten gebraucht. Den und den Baseballschläger. Aber grundsätzlich, ja, selbstverständlich alles mit Lötkolben. Zwei Mikroskope, weil ich habe ja auch zwei Augen. Und sehr viel Freude dran, weil der Amiga ist natürlich ein schönes Ding aus der Vergangenheit. Und ich meine, der C64 Mini, den hatte ich ja auch schon im Visier. Er war jetzt nicht ganz so meins, weil der C64, der fand halt im Prinzip auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs statt, hinter dem ich ja meine jugendliche Existenz fristen musste. Aber der Amiga, oho, der Amiga, da habe ich mich mit sehr großem Enthusiasmus draufgestürzt.
Aber den kennst du? Also hast du irgendeine Connection zum Amiga? Gab es den zu dem Zeitpunkt schon? Oder hast du da noch gesessen mit dem, weiß ich nicht, Spaßkombinat 400?
Der Erich Honecker 2000, ja. Nein, also als der Amiga 500 rauskam, der übrigens diese Tage 35 Jahre alt wird, herzlichen Glückwunsch, wir klatschen dir Applaus. Als er rauskam im Jahr 1987, saß ich natürlich noch in Dunkeldeutschland. Aber relativ schnell nach der Wende tauchte der in meinem Freundeskreis auf. Und ich muss an dieser Stelle gleich mal ein Geständnis vorausschicken. Ich hatte selbst.
Das erste, was ihr gemacht habt nach der Wende, ist sofort zu einem Amiga-Computerladen und dann direkt so in den Pflasterstein durchs Schaufenster.
Ja, also, na gut, also ehrlicherweise haben wir Trabis geschmissen, weil Pappe wiegt ja nicht. Aber der ist dann direkt vom Fenster abgeprallt und ins Gesicht gefallen und dann sind wir enttäuscht wieder zurückgefahren, weil das war ja schon so ein bisschen deprimierend. Aber ich hatte selbst nie einen Amiga. Ich bin direkt nach der Wende auf Konsolen und Handhelds gestiegen und dann war ich ab 1993 PC-Nutzer, aber ein Amiga 500 oder was auch immer davor und danach noch kam, befand sich niemals direkt in meinem Haushalt. Aber, wie gesagt, in meinem Freundeskreis war das Ding enorm populär, weil ich halt unter coolen Kids unterwegs war und nicht unter den Losern, die einen Atari ST hatten. Seitenhieb. Und mein damals bester Freund Mario, er war ein extremer Amiga-Enthusiast und in seiner Eigenschaft als bester Freund haben wir uns natürlich jahrelang nachmittags bei ihm oder bei mir zu Hause getroffen und haben mit seinem Amiga, den er innig liebte und vergötterte, viel Zeit verbracht. Wir haben Spiele gespielt, wir haben Musik gemacht, wir haben programmiert. Das war super und da habe ich auch ganz intensive und schöne Amiga-Erfahrungen gesammelt, die jetzt alle wieder hervorgeblubbert sind, nachdem ich sehr viele Jahre lang das Thema Amiga im Prinzip fast komplett aus meinem Bewusstsein verbannt hatte.
Okay. Also,
wie schaut's denn bei dir aus?
Bei mir ist es sehr eingeschränkt. Ich hatte mal einen Freund, also jemand, den hatte ich auf so einer Ferienfreizeit kennengelernt, mit dem hatte ich mich halt da angefreundet oder sowas. Also es war keine richtige, lange bestehende Freundschaft oder sowas. Und der hat halt einen Amiga gehabt und den habe ich dann 2-3 Mal besucht. Und dann habe ich da ganz große Bauklötze gestaunt, weil der mir natürlich so diese ganzen Cinemaware-Scheiße vorgeführt hat, so It Came from the Desert und sowas. Und das war für mich damals grafisch der absolute Oberhammer. Das weiß ich noch, dass ich da schwer beeindruckt war von diesen Defender of the Crown Dingern und so. Aber das ist auch alles. Ansonsten habe ich mit dem Amiga 500 eigentlich keinen ernsthaften Kontakt.
Ach, dann wirst du den jetzt in Kürze haben.
Ja, das war zu befürchten. Wie ist denn das? Ich stelle mir vor, also okay, das ist ja jetzt so Teil dieser Welle mit NES, Mini, Super NES, Mini, Dingsbums, Mini, Ding, bla bla, Mini und sowas. Aber wie Mini ist er denn? Also ist das, hat er irgendwie auch jetzt, keine Ahnung, es ist ein Amiga 500 Mini, das heißt, der hat er ein Keyboard? Hat der so richtig ein Basic-System oder was auch immer? Kann man damit programmieren? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist das auch wie eine Konsole mit Amiga-Spielen?
Zu 100% Letzteres. Es ist eine Konsole mit Amiga-Spielen. Ich bin ehrlich, also muss ganz ehrlich zugeben, ich bin am Anfang auch komplett drauf reingefallen, weil als ich den Trailer gesehen habe, die ersten Bilder gesehen habe, dachte ich mir, das ist ja ein Original Amiga, meine Güte. Ich dachte ja allen Ernstes am Anfang, das Ding hat noch ein Diskettenlaufwerk. Da habe ich dich ja sogar mit in meine Grube des Unwissens hineingezerrt. Das tut mir sehr leid.
Da habe ich dich aber sofort ausgelacht.
Ja, aber das machst du ohnehin jeden Tag, den ganzen Tag. Also wo sollte ich da den Unterschied raushören? Ja, aber es ist unfassbar, wie klein das Ding ist. Man macht sich keine Vorstellungen. Ich hatte nicht mal ansatzweise damit gerechnet, als ich das Paket von Koch Media bekommen habe. Der Koch Media macht den Vertrieb. Habe ich es aufgemacht, habe mich schon gewundert, dass das Paket halt irgendwie, naja, sah aus wie so ein normales Amazon-Paket. Hab's aufgemacht, da ist dann dieses rote Paket drin mit dem A500 Mini-Logo. Ganz wichtig, es wird nirgends der Name Amiga oder Commodore erwähnt. Das ist, die haben offensichtlich da die Rechte nicht. Es wird überall nur A500 Mini genannt. Nirgends Amiga 500 Mini. Das ist wichtig. Jedenfalls, man macht die Schachtel auf und das allererste, was einem entgegenglotzt, ist der A500 Mini selbst. Es ist kein Handbuch, das drauf liegt oder irgendwas, was die Sicht blockieren könnte, sondern direkt und gleich mal die Hauptattraktion. Und du guckst das Ding an und denkst dir, heilige Scheiße, mein iPhone ist größer.
Das klingt ehrlich gesagt nach, du denkst, ist das alles?
Es war ein Schock, weil ich hatte in meinem Kopf, hatte ich mit einem etwas kleineren Amiga 500 gerechnet, vielleicht mit einem so ungefähr auf der Größe des Amiga 600, aber nicht mit so einem kleinen Ding. Der A500 Mini hat etwa ein Viertel der Größe des Original Amigas. Der ist ein ganz kleines bisschen breiter als die PlayStation Classic. Und die Hülle, die du jetzt auch gerade betont hast, die ist reine Fassade. Also eins muss man sagen, das Ding sieht super schick aus. Das Design, dieser 3D-Print, der ist absolut wertig. Du hältst das Ding in der Hand und denkst dir, ich möchte gern mit Q-Tips auf diesen kleinen Tasten herumtippen, weil die sind natürlich winzig klein. Kannst du natürlich nicht. Das Ding ist ein reiner 3D-Print. Oder halt so ein Plastik-Mode, einfach so eine Plastikfassade. Aber wirklich 1:1 wie der Amiga 500 seinerzeit, nur halt auf ein Viertel der Größe geschrumpft. Sieht super toll aus, wirkt echt wertig. Sogar das Disklaufwerk an der Seite, worauf ich ja so schön reingefallen bin, da haben die halt so diesen kleinen Einschub drin. Es gibt mittlerweile sogar Fake-Plastik-Disks. Oh, Radiohead-Song. Ja, schön. So kleine Einschübe, die du an der Seite reinstecken kannst, halbe Disk, also halbe Mini-Disks, die imitieren sollen, dass du quasi eine Diskette im Amiga drin hast. Fans machen ja jeden Blödsinn mit, offensichtlich. Und das Teil hat auch ein sehr okayes Gewicht. Also wenn man zum Beispiel an das Mega Drive Mini denkt, dass man ja versehentlich einatmen kann, weil das so leicht ist. Der A500 Mini, der wiegt ungefähr ein Kilo. Das liegt jetzt nicht daran, dass das Ding mit Elektronik vollgestopft ist. Auf die Technik, die da drin ist, auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen. Sondern das liegt ausschließlich an drei extra Gewichten, die da drin sind. Um dem Ding halt Gewicht zu verleihen. Es ist eine,
es im Prinzip also eine Mogelpackung. Es ist auch als Briefbeschwerer zu gebrauchen.
Ja, aber ich meine, das sind halt einfach nur so drei kleine Metallklötze, die angeschraubt sind und da drin liegen, neben der einzelnen Platine, sonst ist da nichts drin. Aber das Gesamtpaket, wenn du es in der Hand hältst, denkst du dir als Amiga-Fan oder Amiga-Kenner, hui, das haben wir schon deutlich schlechter gesehen. Also
von daher, hat das Originalgewicht?
Nein, meine Güte. Ich meine, die eine Sache, die dem Ding halt fehlt, ist dieser Koloss an Netzteil, den der Original Amiga 500 hatte, für den du ja einen eigenen Tieflader brauchtest, um das von A nach B zu transportieren. Also das ist halt einfach, es ist eine reine Konsole, die über HDMI angeschlossen wird, hat ein paar USB-Anschlüsse und fertig ist der Lack. Also es ist prinzipiell genau im Kielwasser dieser Mini-Konsolen, die seit einigen Jahren aktuell sind. Es ist wie das SNES Mini, das Mega Drive Mini, die PC Engine Mini. Es ist halt der A500 Mini, nur dass halt hier nicht eine Konsole minimiert wurde, sondern ein Computer. Wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, was man mit dem Ding noch alles machen kann. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Aber grundsätzlich ist die Ausstattung hier wie bei jeder anderen Mini-Konsole auch. Du hast halt das Gamepad, das beiliegt. Irritierenderweise liegt auch noch eine Maus bei. Kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Und mit diesem Gamepad sollst du in allererster Linie die 25 vorinstallierten Spiele spielen. So, das ist die Hauptintention dieses Geräts.
Vielleicht nochmal ganz kurz zwischendrin, bevor das jetzt zu lange her ist. Du monologisierst hier ja ohne Ende.
Ja, sorry.
Weil die, für die Leute, die kurz aufgemerkt haben oder sowas, du hast dir das Ding von Koch Media geliehen. Ne? Also wir haben uns
richtig.
Das jetzt nicht schenken lassen vom Hersteller, sondern es war eine Leihgabe. Du hast dir das eine Woche lang angeschaut und hast es wieder zurückgeschickt.
Ganz genau so. Ich hatte bei Koch Media angefragt, ob die mir das Rezensionsmuster zusenden können. Wurde auch sehr schnell gemacht. Wurde sehr schnell gemacht. Dann hatte ich das eine Woche lang im Haus, habe das in- und auswendig gelernt und dann habe ich es wieder zurückgeschickt.
Genau, so. Also jetzt haben wir da in so eine Mini-Konsole stehen. Jetzt hast du Controller gesagt. Ich würde ja einen Joystick erwarten. Ist das nicht noch Joystick-Zeitalter?
Ja, eigentlich schon. Also dem C64 Mini, den lag ja diesen Nachbau vom Competition Pro bei. Der lässt sich auch einzeln erwerben. Den kann man auch am A500 Mini benutzen. Aber beiliegend sind zwei Peripheriegeräte. Ein Gamepad, das sehr stark von dem Gamepad des Amiga CD32 inspiriert ist, einer sehr untergegangenen und ehrlicherweise nicht besonders guten quasi Konsole in der Amiga-Familie. Das war eine CD-Konsole, also es war im Prinzip ein Amiga 1200 mit angeflanschtem CD-Laufwerk und Gamepad, alles in einer Hülle. Damit wollte Commodore seinerzeit auch der PlayStation quasi Konkurrenz machen, was sensationell gescheitert ist. Dieses Gamepad wurde als Inspiration benutzt, was nicht die beste Idee aller Zeiten war. Aber es hat einige Vorteile, die sich nicht aus der Welt reden lassen. Nämlich, dass dieses Gamepad mit mehreren Tasten kommt. Wenn man den Amiga kennt, dann weiß man, dass die meisten Joysticks, die auf dem Amiga erhältlich waren, einen bzw. maximal zwei Feuerknöpfe hatten. Das hat für die meisten Spiele gereicht. Es gab aber einige Spiele, bei denen wünscht man sich sehr, sehr dringend, dass man mehr Knöpfe zur Wahl gehabt hätte, wie man es zum Beispiel vom Super Nintendo kannte. Das Super Nintendo Pad, das war ja damals schon sehr lange in Verwendung und das kam ja mit diesen vier Front-Buttons und zwei Schulter-Buttons, worauf die Spiele dann entsprechend auch ausgelegt waren. Während man sich auf dem Amiga mit zum Beispiel bei Turrican damit herumärgern musste, dass man zum Springen nicht auf einen Feuerknopf drücken musste, sondern nach oben drücken musste auf dem Joystick. Und zum Auslösen der Spezialattacke auf der Tastatur, auf die Leertaste batschen. Also man musste halt im Prinzip drei Arme benutzen, um eine Figur zu kontrollieren. Das war halt nicht gut. Und das ist mit diesem Gamepad halt deutlich komfortabler zu machen. Und dann, wie gesagt, liegt auch noch eine Maus bei. Und genau, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, das ganze Paket kostet im UVP 130 Euro. Also das ist etwas teurer als die Standard-Mini-Konsolen. Aber wie gesagt, man kriegt ja auch einiges an Peripherie dazu. Ja, auf jeden Fall, man kann auch den Nachbau von dem Competition Pro verwenden. Manche Spiele lassen sich damit sicherlich auch originalgetreuer spielen. Es gibt hier einige Spiele, die vorinstalliert sind, die sehr stark auf schräge Bewegungen setzen, wie zum Beispiel Speedball 2, die mit diesem Gamepad leider nur so mitteloptimal spielbar sind. Aber auf die einzelnen Spiele, würde ich sagen, kommen wir auch dann später nochmal so ein bisschen genauer zu sprechen.
Ja, genau, hätte ich auch gesagt. Also, da ist noch eine Maus mit dabei.
Mhm.
Also eine Bluetooth-Maus?
Nein, es ist die Amiga-Maus, die Tank-Maus des Amigas. Nicht in Originalgröße, die ist ungefähr 10% kleiner als die damalige Amiga-Maus, aber das ist eine Maus mit zwei Maus-Buttons, mit Mikroschaltern und einem Kabel, einem USB-Kabel zugegebenermaßen. Es ist leider, ich betone leider mit sehr großen Anführungszeichen, keine Ballmaus mehr. Auch hier eine kurze Erläuterung für die jüngere Generation. Frühere Mäuse hatten keine Laserabtastung, sondern die hatten eine schwere Kugel in sich, die über Rollen abgetastet wurde. Innen drin befanden sich dann, ich glaube, drei Rollen. Und über die Bewegung dieser Rollen wurde dann die Position im Raum der Maus erfasst und dadurch auch der Mauszeiger gelenkt. Was zwar an sich ganz gut funktioniert hat, aber dadurch, dass das ganze physische Strukturen waren, hat das Ding halt pausenlos Staub und Dreck und Katzenhaare und was auch immer in die Maus hineingezogen. Das heißt, seine Zeit war im Prinzip jede Woche angesagt, das Ding zu öffnen, die Mauskugel rauszuholen und das Ding mit Wattestäbchen einfach auszupolieren, weil diese Rollen ständig und pausenlos verdreckt sind. Wenn die einmal dreckig waren, wurde die Mausposition nicht mehr erfasst. So, das ist natürlich mittlerweile nicht mehr der Fall. Wir sind im Jahr 2022, das heißt, die Maus verfügt schon über eine Lesererfassung. Aber ansonsten ist das Ding originalgetreu. Der Name Tankmaus, der war natürlich nicht offiziell, sondern der wurde von den Fans, Amiga-Fans vergeben, weil die Maus halt ergonomisch fast so super war wie ein Schreibtisch, den man sich auf den Kopf setzt. Es fühlt sich halt wirklich furchtbar an, als würde man buchstäblich auf einem Panzer herumgreifen. Aber ich muss sagen, ich habe es wirklich sehr genossen, dieses Ding, das ich jetzt seit locker 25 Jahren nicht mehr in der Hand hatte, mal wieder in der Hand zu haben.
Passt und dadurch, die Haptik? Also fühlte sich denn so an? Hast du die Hand draufgelegt und gedacht so, ah?
Ja, zuerst ah und dann ah. Es fühlt sich wirklich originalgetreu an. Vor allen Dingen auch mit diesen zwei super fetten Mausbuttons, die links und rechts drauf sind. Das Ding ist kantig. Die Mausbuttons, die haben Mikroschalter drin. Das heißt, du klickst drauf, dann macht's klack, klack, klack. Und dadurch, dass es eine USB-Maus ist, kannst du das Ding halt auch an jedem PC benutzen. Was ich Spaßes habe auch an meinem PC gemacht habe. Und meine Güte, das, wenn man halt, also alleine schon die Abwesenheit eines Scrollrades, also eines Mausrades, schrägstrich einer dritten Maustaste, ist halt mittlerweile so, wie bediene ich diese Webseite? Ich weiß es nicht. Kinder, Mutter, helft mir.
Das ist ein Applikationserlebnis, wenn das Mausrad krass auf einmal nicht mehr da ist.
Also wirklich verrückt. Also grundsätzlich, wie gesagt, man kann sie ganz wunderbar verwenden. Man hat halt nur eine linke und eine rechte Maustaste und sonst nichts. Das ist halt wie vor 30 Jahren. Das ist natürlich heute mittlerweile komplett unbenutzbar. Aber im Rahmen des A500 Mini ergibt sich schon Sinn. Also das Ganze ist halt wirklich schon ziemlich authentisch und das ganze Zubehör und der A500 selbst, die sind halt in diesem leicht verranzten Beige gehalten. Wie der Original Amiga 500 damals auch. Und also es ist wirklich Fanservice. Man guckt sich das Ganze an, denkt sich, ui, schön. Man baut das Ganze auf, nimmt die Maus in die Hand, nimmt das Gamepad in die Hand, denkt sich, hey, Mensch, also schon. Ich muss sagen, also gerade zum Beispiel das Gamepad, das hat halt auch ein echt langes Kabel. Also wenn man das ist 1,80 Meter lang vom Gamepad. Wenn man da zurückdenkt an den Aufschrei, den es zum Beispiel bei dem, ich glaube, SNES Mini Gamepad war, das war, glaube ich, nur 1,30 Meter kurz oder so. Also du musst halt wirklich vor dem großen Fernseher mittlerweile quasi davor hocken oder halt ein entsprechend langes HDMI-Kabel haben. Und 1,80 Meter ist schon ziemlich großzügig. Also ich konnte mich bequem auf meiner Couch flätzen und den A500 Mini bedienen, ohne dass ich noch weitere Augenschäden riskieren musste.
Wobei natürlich so oder so, also Kabel ist natürlich schon eher archaisch. Weiß ich nicht, ob es da nicht besser wäre, wenn sie da Wireless gemacht hätten. Auch wenn das natürlich dann nicht mehr so authentisch ist vom Feeling.
Es wäre weniger authentisch gewesen und vor allen Dingen wäre es vermutlich auch teurer gewesen. Wie gesagt, das Paket mit 130 Euro, das ist preislich schon, finde ich, an der oberen Grenze, was man
ja
für so eine Mini-Konsole.
Drin, ne? Das musst du ja bedenken.
Ja, das sind ja Platinbarren. Es ist schwer und wertig.
Ist ja auch eine Wertanlage. Ja. Und Nostalgie hat ja auch ihren Preis, Paul.
Ja, natürlich. Ich meine, wir sehen ja, wie sich der Retro-Markt entwickelt. Ja, die Preise, die gehen ja durch alle Decken. Da kann man sich nicht mit billigem Stahl oder sowas abgeben. Hallo?
Und wahrscheinlich hat halt irgendjemand tatsächlich auch, weißt du, so heimlich ein echtes miniaturisiertes Diskettenlaufwerk dort einbauen lassen, für das keine Disketten existieren.
Selbstverständlich.
Intern immer noch bei Koch so die interne Nachforschungsabteilung damit beauftragt ist, rauszufinden, wer dieses Diskettenlaufwerk in Auftrag gegeben hat. Wir haben ein funktionierendes Diskettenlaufwerk im A500 Mini für 2¼-Zoll Disketten.
Was? Scheiße, das kann keiner benutzen. Klebt das zu. Okay. Ja, aber wie gesagt, das ganze Paket wirkt wertig. Das ist, wie gesagt, das Gamepad, das war schon am CD32.
Das Gamepad muss eigentlich Schrott sein, weil ansonsten ist es kein authentisches Gamepad der Heimcomputer-Ära.
Also erstens hast du gerade das Graves Gamepad gedisst. Hallo? Was stimmt nicht mit dir?
Also nach heutigen Standards, was ein Gamepad ausmacht, ist alles aus dieser Zeit Müll.
Ja gut, aber du kannst wirklich nicht heute. Ich meine, heute wird an Gamepads alleine 2 Jahre geforscht. Das nimmt ja die Hälfte der Entwicklungszeit einer Konsole in Anspruch. Das Ding auf Ergonomie ja,
und Zugänglichkeit zu trimmen. Und dann kommt's raus und sagt so, hier ist es. Es sieht aus wie das vorige DualShock Gamepad. Aber wir haben die Analogsticks anders gummiert. Na?
Guck, das ist ein anderes Beige. Geil.
Genau. Die Oberflächestruktur des Plastiks ist anders aufgeraut und alles so.
Ja, die Sache ist nur, das Gamepad hier, das ist, wie gesagt, jetzt kein Ergonomiewunder oder Bedienungswunder, aber es ist essentiell. Ohne dieses Gamepad ist der A500 Mini nicht bedienbar. Es wird für jedes Spiel gebraucht. Du hast zwar an dem Gerät 3 USB-Anschlüsse hinten dran, du kannst also auch noch anderen Kram installieren, wie zum Beispiel eine Tastatur, die durchaus gebraucht wird, aber da kommen wir bei den Spielen nochmal drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich ist das, was du im Paket findest, auch das, was du zum Spielen benötigst. Also die Maus ist zwar ein nettes Gimmick und es gibt ehrlicherweise nicht so viele Spiele, die vorinstalliert sind, die wirklich eine Maus benötigen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, schon 14 Mal gesagt, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen.
Ja, lass mich noch eine Sache fragen, bevor wir dann vielleicht endlich mal drauf zu sprechen kommen. Simuliert der denn wenigstens irgendwie so ein bisschen dieses Feeling? Also wird da mal ein Command-Line-Prompt reingeschrieben, so ein, weiß ich nicht, wie die Syntax ist beim Amiga, aber so ein Load 8,1-Äquivalent, bevor so ein Spiel startet? Oder ist davon gar nichts mehr?
Nein. Nein. Das System bewahrt den User vor allzu tiefen Eintauchen in die Technik. Du hast zwar Optionsmenüs, die im Stile der Workbench gehalten sind. Auch hier, kurze Tangente. Die Workbench war das Betriebssystem der Amigas. Das ist halt ein grafisches Betriebssystem. So ähnlich, wie es dann später halt zum Beispiel auch Windows gemacht hat. Nur halt schon einige Jahre vor Windows oder einige Jahre nach den ersten Macs. Sei es drum. Und die Optionsmenüs sind im Stile der Workbench 1.3, möchte ich sagen, gehalten. Aber leider nur die Optionsfenster. Du hast dann die Möglichkeit, Expertenoptionen für einzelne Spiele einzuschalten. Und dann kannst du halt auch wirklich sehr tief in die Materie eintauchen. Dieser Expert-Modus, da kannst du für Amiga-Freaks sehr wichtige Dinge wie den Blitter-Modus einstellen, die vorhandene RAM-Menge oder wie viel Chip-RAM und wie viel Fast-RAM du für die CPU und für den Amiga 500 investieren möchtest. Wie gesagt, das sind Expertenerstellungen. Nichts davon musst du machen. Die vorinstallierten Spiele, die funktionieren mit den Standardeinstellungen zu 100%, aber, darauf kommen wir später nochmal zurück, du kannst mit dem Ding noch mehr machen, als nur die vorinstallierten Spiele spielen. Und da sind diese Expertenoptionen dann schon sehr, sehr wichtig. Und was ich persönlich extrem witzig finde, ist, dass der A500 Mini mit 2 LEDs kommt. Also wie der Original Amiga. Und eine von den beiden LEDs, nämlich die untere, die grüne, die simuliert das Verhalten des Amigas beim Diskettenzugriff. Wenn man den Amiga noch kennt, dann weiß man, wenn man die Diskette reingetan hat und das Ding geladen wurde, der Spielinhalt geladen wurde, dann hat es halt die ganze Zeit so gemacht. Und währenddessen hat diese grüne LED immer aufgeblinkt. Und jetzt kann man in den Optionen ein Amiga-Mimik-Verhalten einstellen. Das heißt, dass im Prinzip, wenn das Spiel geladen wird, die LED den Diskettenzugriff simuliert, zumindest optisch. Leider nicht akustisch. Das hätte ich ganz gern mal wieder gehört, auch wenn ich vermute, dass es auf Dauer auf den Sack geht. Also das ist halt auch nochmal so ein Fanservice-Ding. Aber ansonsten versucht das System schon so weit wie möglich dem Nutzer das Spielerlebnis so einfach wie möglich zu machen. Also es ist halt wirklich so gedacht, du hast dieses Spielauswahlmenü, das so ein bisschen in dem Netflix-Stil ist. Du hast halt diese 25 Spiele, die sind horizontal nebeneinander angeordnet. Es gibt zu jedem Spiel ein paar erklärende Textchen dazu. Bei jedem Spiel werden 2, 3 Bilder eingeblendet, die das Ganze visualisieren.
Wie ist das mit Handbüchern? Wenn ich das gleich an der Stelle fragen kann, weil das ist ja was, wo ich jedes Mal ausrasten könnte, wenn ich an die Nintendo Auswahl auf der Switch denke, ne, die, ich nenne es jetzt Virtual Console mal, ne, also die NES, mhm, Super NES und sonst was Spiele, weil da hast du ja auch ständig irgendwie jetzt hier, da ist der japanische Klassiker, weiß ich nicht, Streets of Smurf oder was auch immer, die zum ersten Mal jetzt im Westen erscheinen und dann denkst du so, ja, und, Tastenbelegung, worum geht's, Texte und sonst irgendwas und dann hast du irgendwie so diese zwei billigen kleinen Beschreibungstextchen und denkst dir so, scan das Handbuch, verdammte Scheiße.
Ja, ist vorhanden. Also zum einen, die Tastenbelegung zu jedem Spiel kann man sich direkt im Hauptmenü einblenden lassen. So, also die Belegung des Gamepads. In den Expertenmodi kannst du dir das Gamepad auch selbst belegen. Und zu jedem Handbuch, zu jedem Spiel gibt's auf der Herstellerseite auch eine Kurzanleitung. Das heißt, die Webseite des Herstellers, retrogames.biz, die wird sowieso noch sehr dringend gebraucht. Ach, dazu kommen wir später noch.
Moment. Aber kann ich die von dem Amiga aus wenigstens aufrufen oder muss ich jetzt irgendwie an meinen Computer dackeln? Und
naja, also ich meine, Leute wie du würden zum Computer dackeln. Leute, die im 21. Jahrhundert angekommen sind, würden einfach zu ihrem iPhone greifen.
Okay, aber so. Das heißt, auf dem Ding selber ist es nicht. Das ist ja schon
wieder so. Ja. Und genau, wie gesagt, dann scrollst du halt durch diese Spieleliste, dann im Hintergrund erklingt so eine sphärische Hintergrundmusik, die erstaunlich beruhigend wirkt. Man kann sich natürlich fragen, wieso da eigentlich keine Amiga-Musik im Hintergrund läuft. Ich hätte da so ein paar klassische Amiga-Mods verortet, aber gut, es ist wie es ist. Im Zweifelsfall sind da irgendwelche Lizenzgeschichten im Weg gewesen, vermutlich genauso wie bei dem Namen und bei dem Logo. Aber ja, ansonsten ist die Bedienung halt wirklich genauso, wie man das von SNES Mini und anderen Mini-Konsolen kennt. Man kann Favoritenlisten anlegen bei den Spielen. Man kann seinen Spielen Wertungen geben von 1 bis 4 Sternen. Und ja, also da warten keine Überraschungen. Ja, und dann scrollt man halt durch diese Liste. Und die Sache ist, jeder Amiga-Fan hat seine persönliche Top 50 Liste. Ich meine, der Amiga, der hat ja nun wirklich eine gigantische Spieleauswahl und viele klassische Serien. Die haben auf dem Amiga ihren Anfang genommen. Es gibt so viele Spiele, die man direkt oder indirekt mit dem Amiga verbindet, zu denen man eine extreme nostalgische Verbindung hat. Und ich kann schon verstehen, dass die armen Schweine bei Retro Games bis da vor einer Sisyphus-Aufgabe standen. Denn letzten Endes es ist ziemlich auffällig, dass zum Beispiel sehr viele Spiele von Team 17 auf diesem Amiga drauf sind. 8 in der Zahl. Also Team 17, die scheinen sehr unkomplizierte Lizenzgeber zu sein.
Auf der anderen, das wird wahrscheinlich genau der Grund sein. Aber nochmal also, ganz kurz, einen Schritt zurück, bevor du weiterredest. Ja. Genau, 25 Spiele beim Amiga 500 Mini erscheint mir erstmal ziemlich popelig. Also das ist ja bei der Größe der Bibliothek und was kann es kosten, ein Amiga 500 Spiel für so ein Ding zu lizenzieren oder sowas? Das erscheint mir extrem krümelig. Ich kann verstehen, dass es wahrscheinlich teilweise schwierig bis unmöglich ist, das heutzutage noch zu lizenzieren. Aber bei anderen Sachen, also keine Ahnung, ich denke an, das ist jetzt, also an eben diese Cinemaware-Spiele natürlich. Ich glaube, dass das auch, weil das ja so die Grafik-Showcases waren damals auf dem Amiga, dass die garantiert zumindest in Teilen da drauf gehören würden, wenn man jetzt sagt, wir wollen da ein Best-of haben. Speedball, hast du gesagt, ist schon drauf, würde ich auch sofort dran denken. Und dann vielleicht noch an so die Bullfrog-Geschichten. Und das sind aber alles Sachen, wo ich mir denke, klingt nicht unmöglich, da heutzutage Lizenzgeber aufzutreiben, ehrlich gesagt, ne?
Ja, sollte man denken. Aber, ja, nee. Die Sache ist, es sind schon so ein paar eine Handvoll Klassiker sind schon dabei, ohne jede Frage. Aber auch sehr viel obskurer Kram, bei dem man schon merkt, die haben sie halt mitgekriegt. Die waren halt im Paket enthalten und sowas. Und was ich sehr auffällig finde, ist, wie wenige Shmups und Jump'n'Runs, also Shoot'em'ups und Jump'n'Runs vorhanden sind. Obwohl gerade diese Genres auf dem Amiga enorm stark und sehr zahlreich und auch qualitativ hochwertig vertreten waren. Und wenn man halt durch diese Liste scrollt, dann denkt man sich, ach, okay, schön, und dann, okay, was ist das? Nie gehört? Was ist das? Merkwürdig? Was? Diese Version? Okay, das. Okay, scroll. Und dann bist du halt schon wieder am Anfang der Liste. Und es ist halt, ich kann das Dilemma schon verstehen. Eine Also bei diesem, also gerade bei diesem System eine exzessive, ausschweifende, repräsentative Liste zusammenzustellen, ist de facto unmöglich. Denn jeder Amiga-Fan, und damit meine ich wirklich ausnahmslos jeder Amiga-Fan, wird sofort aufspringen und schreien, aber hier, was ist denn mit? Das muss doch unbedingt. Und ja, ich meine, man kann natürlich damit anfangen, dass Turrican ist nicht drauf. Und ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster und behaupte, wenn man an den Amiga denkt, denkt man vermutlich, zumindest in Deutschland, automatisch an Turrican. Das war ja nun wirklich eins der bekanntesten und, naja, ehrlicherweise auch meist raubkopiertesten Spiele aller Zeiten. Und ich habe mir in Vorbereitung auf diesen Podcast diverse Berichte über den A500 Mini durchgelesen und auch einige Podcasts dazu gehört. Und praktisch jeder einzelne davon drehte sich im Hauptteil um die Auswahl der mitgelieferten Spiele und wie enttäuschend diese doch sei, weil dieses und jenes Spiel einfach nicht dabei sei und dass das auch unbedingt reingehören müsse und was man sich eigentlich wünschen würde und dass dieses System dadurch sehr enttäuschend sei, weil dieses und jenes Spiel einfach nicht dabei ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich als den falschen Ansatz. Denn, also gerade bei diesem System, dass diese gigantische Bibliothek hat und das, und da können wir jetzt auch mal schon ein bisschen vorgreifen, erweiterbar ist, und zwar auf sehr einfache Art und Weise, ohne dass es gehackt werden muss, wie das SNES Mini oder die PlayStation Classic, da finde ich halt gerade, und auch unter dem Gesichtspunkt, was du gesagt hast, dass die meisten Firmen ja gar nicht mehr existieren, von denen man noch irgendwas lizenzieren könnte, kann ich schon verstehen, dass sie dann einfach irgendwann gesagt haben, okay, wir haben jetzt halt diese Handvoll Klassiker und dann nehmen wir halt dann den Rest des Paketes dazu. Und wir geben die Möglichkeit, den Leuten ihre eigenen Spiele sehr einfach selbst drauf zu packen. Und es ist natürlich unter legalen Gesichtspunkten relativ knifflig zu sagen, okay, wir geben euch hier die Möglichkeit, WHD-Load-Spiele drauf zu packen. Wie immer bei irgendwelchen Spielen setzen wir selbstverständlich voraus, dass ihr die Originale besitzt, bla 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 bla.
Okay, also ja, kurz, wenn ich es runterbrechen darf, das ist das Anstoßprinzip. Wir haben nicht die FIFA-Lizenz, aber du kannst den Namenseditor benutzen. Ding, ding, ding.
Ja, genau. Und ich habe mich schwer damit getan, da zu sagen, das finde ich geil oder das finde ich scheiße. Natürlich ist es halt aus einer rein rechtlichen Perspektive ist es also bestenfalls eine Grauzone, in die man hier geschubst wird, weil man kann mit der Auswahl der Spiele, die hier mitgeliefert werden, absolut ihren Spaß haben. Aber du wirst damit nicht mal ein 0,5% der Amiga-Fans wirklich befriedigen. Es ist ganz klar, welche Zielgruppe der A500 Mini anspricht. Und das sind die Leute, die halt wirklich nostalgisch wunderschöne Erinnerungen an den Amiga 500 haben und gerne ihre persönlichen Lieblingsspiele darauf wiederfinden würden. Also hat man sich gesagt, okay, dann machen wir es eben diesen Leuten so leicht wie möglich, eben diese Spiele drauf zu spielen. Setzt allerdings voraus, dass sie wissen, wo man WHD-Load-Files findet, was ehrlicherweise das zweitleichteste nach der Eingabe von, keine Ahnung, Bild.de ist.
Also Menschen mit romantischen Erinnerungen an den Amiga und der passenden Wares-Seite dazu. Aber jetzt lass mal ganz kurz, was sind denn die Highlights? Was ist denn jetzt wirklich dabei? Was sind denn die coolen Games unter diesen 25? Die man auch kennt?
Also, das ist natürlich schon wieder so ein stark persönliches Ding. Aber gehen wir doch einfach mal von oben nach unten durch. Ich will jetzt wirklich nicht über jedes einzelne Spiel spielen, weil da ist halt auch so Kram dabei wie F-16 Combat Pilot, eine Flugsimulation, die schon damals niemals gebraucht hat. Und Dragon's Breath, das ist so ein Fantasy-Strategiespiel, hat zwar damals gute Wertungen gekriegt, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, was man machen muss. Ich habe das noch nie gehört. Ist mir auch wurscht. Aber zum Beispiel sowas wie Alien Breed. Ja, das ist eines von diesen 8 Spielen von Team 17. Es ist, also, wie ich finde, ohne jede Frage ein Klassiker. Ein Draufsicht-Shoot'em-up im Stile von Gauntlet. Man rennt halt durch Labyrinthe. Es ist zu 99,92% von den Aliens-Filmen inspiriert und inspiriert halt auch wieder in riesigen Anführungszeichen, weil das Ding ist halt ein ganz dreister Klon von allem, was mit Aliens zu tun hat. Aber das macht halt einen riesen Spaß, gerade wenn man es im Koop-Modus spielt. Ein anderer Klassiker ist Another World. Das, ich glaube, da muss man nicht groß diskutieren. Das gibt's zwar auf nachweislich jede einzelne Plattform dieser Welt, aber jetzt halt auch auf dem Amiga 500 Mini.
Kurz eingeklingt, A500
Mini.
Koop-Modus, ja. Wie macht man das?
Man kauft sich ein zweites Gamepad.
Ah, also die werden über USB oder so angeschlossen?
Die werden über USB angeschlossen.
Kann ich da jedes Gamepad dranhängen? Erkennt der ein Xbox Gamepad?
Theoretisch ja. Also je nachdem, welchen Bericht man sich durchliest oder welches Video man sich anguckt. Es gibt Leute, die haben das Xbox 360 Gamepad zum Laufen gekriegt. Es gibt Leute, die haben das PS4-Pad zum Laufen gekriegt. Also indem sie halt einfach das Ding über USB angeschlossen haben. Ich habe sowohl das eine als auch das andere probiert. Bei mir hat es nicht geklappt. Aber das kommt dann vermutlich auch auf die Variante des Gamepads an. Also es geht theoretisch schon, aber es gibt keine Garantien. Was man halt machen kann, ist sich noch ein zweites CD32 Nachbau Gamepad zu kaufen und dann quasi das Originalspielerlebnis zu haben. Hm. Es ist möglich, es sind auch viele Spiele in den Menüs direkt markiert, die einen Mehrspielermodus haben.
Okay, was kostet das, wenn du das dazu kaufst?
Ich glaube, das kostet auch 25 oder 30 Euro. Ich bin, also bei der Maus weiß ich, die kostet 25 Euro. Bei dem Gamepad bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher.
Okay. Na ja, ich sag mal, immerhin, die Option existiert.
Die Option existiert und die wird von einigen Spielen explizit ausgenutzt. Und was das Gute ist, bei den vorinstallierten Spielen, die sind halt auch wirklich zu 100% auf die Gamepad-Steuerung ausgelegt. Also da hat sich schon jemand hingesetzt, sich Gedanken darüber gemacht, wie kann man diese Spiele sinnvoll auf ein Gamepad mappen. Und das dann auch gemacht. Okay. Also bei den vorinstallierten Spielen muss man sich keine Gedanken darüber machen, dass die unspielbar wären. Mit Ausnahme von F-16 Combat Pilot, weil das ist eine Flugsimulation. Und ich habe keine Ahnung, was das Ding da drauf
zu suchen hat. Ich glaube, du hast das vorhin schon richtig gesagt, das war halt mit dabei. Aber
ja.
Also wir haben Speedball, wir haben Flashback, wir haben Alien.
Another World, nicht Flashback.
Entschuldigung, ja. Ja.
Ja, Flashback ist so ein Ding, da kann man sich fragen, warum ist das nicht drauf, aber na gut, Another World ist drauf. So, was auch drauf ist und ganz klar als für mich als Klassiker zu verorten, The Chaos Engine.
Ja.
Also, das Angebot von Spielen der Bitmap Brothers ist leider sehr überschaubar, da gibt's halt Speedball 2, es gibt The Chaos Engine und es gibt Cadaver, ich bin mir nie sicher, wie man das ausspricht.
Cadaver,
sagen wir einfach Cadaver, so. Ich habe da auch erst vor kurzem in meinem Podcast ein ausführliches Gespräch mit Jörg Leubel darüber geführt, weil das eins seiner Lieblingsspiele aller Zeiten ist. Und das ist halt so ein Ding, das ist ein ISO-Perspektiven-Action-RPG-Light. Es sieht wunderbar aus, wie jedes Spiel der Bitmap Brothers. Ich finde, das ist mittlerweile komplett unspielbar. Aber es ist halt so ein schönes Ding. Es gilt als Klassiker, auch weil es wahnsinnig schwer ist, halt sehr schwer zu durchschauen und so weiter. Aber ja, aber Chaos Engine, das ist ganz wunderbar spielbar, basiert hier auch auf der aufgemotzten AGA-Version. Klammer auf, AGA bedeutet der Amiga 1200 Chipsatz, also der Nachfolger des Amiga 500. Verbesserte Grafik, denn der A500 Mini, der emuliert nicht nur den Amiga 500, sondern auch den Amiga 1200. Und für die zwei Leute, die es interessiert, auch das hässliche Mittelkind Amiga 600, das dazwischen kam. Und einige, sehr wenige Spiele kommen hier halt in der verbesserten AGA-Version, also des Chipsatzes des A1200. So, dann, was auch noch, zumindest für mich ein Klassiker ist, ist Pinball Dreams. Einer der frühesten Titel von Digital Illusions, die man heute besser unter dem Namen DICE kennt, also die Battlefield-Macher. Die haben auf dem Amiga mit einer Flipper-Simulation angefangen. Und Pinball Dreams war das erste dieser Reihe. Kann man sich auch fragen, warum ist das drin? Nicht der viel bessere Nachfolger Pinball Fantasies, aber Pinball Dreams, daran haben auch viele Leute sehr schöne Erinnerungen. Für mich persönlich ein Klassiker ist Project X, das nächste Spiel von Team 17 in der Liste. Ein horizontal scrollendes Shoot'em-up im Stile der Gradius-Reihe, das sich nicht nur durch wunderschöne Grafik und einen exzellenten Titelsoundtrack hervortut von Alistair Brimble, guter Mann, sondern auch durch einen horrenden Schwierigkeitsgrad. Das Ding ist so kacke schwer. Ich habe jetzt beim Probespielen nicht mal mehr den ersten Level geschafft. Meine Güte. Aber ich habe so schöne Erinnerungen dran, dass das steht bei mir auf der Liste für eine ausführlichere Betrachtung. Auch hier kann man sich wieder fragen, ja, warum Project X, warum nicht Apidia? Aber ja, es ist, wie es ist. Speedball 2, ne? War zwar nie persönlich mein Spiel, aber es hat eine gigantische Fangemeinde. Und was definitiv ein absolutes Kultding ist, ist das erste Simon the Sorcerer Abenteuer. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, das kann man ganz wunderbar mit der Maus spielen. Das ist ja ein Point-and-Click-Adventure im sehr offensichtlich von Monkey Island inspirierten Stil. ist vom Humor nicht so doll gealtert, von den Rätseln noch weniger doll gealtert, aber sieht wunderschön aus, noch bis heute, klingt ganz toll, ist ganz klar ein Kultspiel. Leider hier in der Original-Diskettenversion enthalten, nicht in der später veröffentlichten CD-Version, die hervorragende Sprachausgabe hatte. Naja, gut, es ist so.
Da wurde Speicherplatz gespart.
Ja, tatsächlich, denn der A500 Mini, der hat 256 Megabyte Onboard Speicher. Und ich gehe einfach davon aus, wenn die halt anfangen würden, da CD-Versionen drauf zu packen, dann kriegt man 256 Megabyte sehr schnell voll. So viel ist das wirklich nicht. Naja. Eine andere Sache, was halt auch noch sehr großer Kult ist, ist natürlich Worms. Und zwar das Original Worms im Director's Cut, der sehr, sehr spät in der Lebensphase des Amigas erschien, wo das damals schon niemand mehr interessiert hat und auch Amiga-exklusiv war, dieser spezielle Director's Cut. Aber Worms ist natürlich ein Kultspiel. Es ist, also ich meine, muss man das wirklich auch erklären für die zwei Leute, die es nicht kennen?
Die Leute, die diesen Podcast hören, die kennen sowieso wahrscheinlich die Titel. Also ich glaube, die Erläuterungen sind größtenteils eh überflüssig.
Ja, da hast du vermutlich recht. Aber ja, ich finde, hier ist die Patch-Steuerung ziemlich fummelig, weil das war ursprünglich ein Spiel, das war sehr klar auf die Steuerung von Tastatur und Maus gleichzeitig ausgelegt. Und hier empfiehlt es sich wirklich, eine USB-Tastatur anzuschließen, weil dann kann man es optimal spielen. Aber ja, das ist halt so ein kleiner Knackpunkt. Ja, und dann gibt's halt noch so Titel wie ja Supercars 2, Stunt Car Racer, The Sentinel, Paradroid 90. Man findet eine komplette Liste auf der Webseite des Herstellers. Also da sind jetzt noch einige Sachen dabei, aber man kommt dann schon sehr schnell im Bereich obskure Kram. Mhm. Also zum Beispiel sowas wie Zool, Ninja of the Nth Dimension.
Ja, Zool ist gar nicht mal so obskur, hätte ich jetzt gesagt. Kenn sogar ich.
Ja, also das wurde seinerzeit von Gremlin Graphics in die Welt gesetzt als Sonic Killer. Das sollte das Sonic-Spiel für den Amiga sein. Und ich fand das immer kacke. Das war immer so, es war halt ein Werbespiel im Grunde. Das wurde gesponsert von den Lolli-Herstellern Chupa Chups. Und entsprechend süß und klebrig und zuckerverseucht und bunt war halt auch die Grafik.
Das ist eher so das Coolspot für den Amiga.
Nee, Coolspot war ein gutes Spiel.
Ja, weil Werbespiel.
Ich fand Zool niemals gut. Genauso wie Titus the Fox zum Beispiel. Das ist halt auch, ich habe nie verstanden, warum um Titus the Fox so ein Gewese gemacht wurde, weil das halt, ich fand das immer unspielbar.
Ganzen Heimcomputer-PC-Jump'n'Runs sind eigentlich alle im Vergleich zu den Konsolenklassikern ziemlich, naja, ne?
Das ist wirklich wahr. Und California Games, das ist natürlich ohne Frage ein Kultklassiker. Super toll. Aber hier in der Amiga-Version, die sieht aus wie eine leicht aufgebohrte C64-Fassung. Das ist halt, also irgendwie. Und das Ding, wo ich die meisten Fragezeichen über meinem Kopf hatte, das war Alien Breed 3D. Nun, wie gesagt, offensichtlich war Team 17 ein sehr großzügiger Lizenzgeber. Die haben gesagt, ja, nehmt halt Killers, ne? Aber meine Güte, Alien Breed 3D, was ist das für ein Kack? Also, die Sache ist, Amiga-Nutzer waren damals sicherlich sehr dankbar, dass irgendwas, das ansatzweise in Richtung Doom ging, auf ihrer Maschine lauffähig war. Und man muss ja das als technische Leistung auch wirklich, ja, lobend hervorheben. Für sich genommen ist Alien Breed 3D sicherlich ein irgendwie okayes Spiel. Aber aus der Perspektive von jemandem, der kein besonders großer Fan von gigantischen Pixeln in Briefmarken kleinen Fenstern ist, finde ich, ist das eine unfassbar schreckliche Lachnummer, die ganz schnell weg muss. Also es gab sogar auf dem Amiga noch einige andere Ego-Shooter im Stile von Doom, allen voran das sehr ähnlich gelagerte Gloom, die halt deutlich besser waren. Alien Breed 3D, das ist halt, das macht ja für mich schon damals den Eindruck von so einem MeToo-Produkt. Und ich habe keine Ahnung, was das hier zu suchen hat. Das steuert sich ganz schrecklich, sieht grässlich aus und ach.
Das war halt auch, ne? Das Team 17-Paket sozusagen. Aber das heißt, also, was ich so raushöre, ist kein Zeug von Sensible Software dabei, also kein Canon Fodder und so weiter. Kein genau. Sensible Soccer dabei, du hast keinen LucasArts dabei, du hast keinen Bullfrog dabei.
Richtig.
Das sind schon, sag ich mal, ziemliche Lücken.
Ja, definitiv. Und das ist halt wirklich so eine Sache, die kann sehr leicht gestopft werden. So, der Hersteller für das A500 Mini geht sehr offen damit um, dass diese Konsole sehr, sehr leicht erweiterbar ist. Du brauchst, alles, was du brauchst, ist ein USB-Stick, und den du einstecken musst, der muss zuerst im richtigen Format formatiert werden. Das geht ja nur ratzfatz. Und dann gehst du auf die Hersteller-Webseite und dann kriegst du ein WHD-Load-Package. So, da eine ganz kurze Erläuterung. WHD-Load, das ist ein Format, das basiert auf dem LHA-Format. Das ist ein Amiga-Konkurrent zu ZIP oder RAW, was man halt als komprimiertes Format kennt. Und das verpackt Spiele in lauffähige Pakete. Viele Amiga-Spiele kamen ja auf mehreren Disketten, allen voran so schreckliche Dinge wie Monkey Island 2, das, wenn ich mich recht entsinne, auf 22 Disketten daherkam, was natürlich schon damals absolut unerträglich war und heute sich natürlich niemand mehr antun will, jede einzelne Diskette immer wieder zu laden. Und da kommen dann halt Pakete wie WHD Load in sehr glorreich ins Spiel, die all diese einzelnen Disketten-Image in ein LHA-File packen und dazu noch Skripte liefern, die das Ding auf populären Emulatoren, wie zum Beispiel WinUAE, völlig problemlos laufen lassen. Das heißt, dass das Ganze dient halt im Prinzip, vereinfacht formuliert, wie ein Frontend. Man kann zum Beispiel auf DOSBox einen alten PC simulieren, man kann aber auch ein Frontend wie Defend benutzen, so dass man sich nicht mit dem DOSBox-Kommandozeilen-Parametern herumschlagen muss. Und genauso funktioniert WHD-Load ebenfalls. Man hat dieses eine LHA-File von, sagen wir mal, Monkey Island 2. Das lädt man und dann funktioniert das Ding. So, Konsolenfeeling. Und es gibt da sehr populäre große Webseiten, halt whdload.de zum Beispiel, die im Prinzip den gesamten Amiga-Katalog abdecken, sowohl die Spiele als auch Szene-Demos, die man sich dann entsprechend im vorkonfigurierten LHA-Format herunterladen kann. Das packt man sich dann einfach auf den Stick, tut den Stick rein und dann wird der im Spielemenü ganz normal angezeigt und kann ausgeführt werden. Und dann also man kann für jedes Spiel noch Experteneinstellungen definieren. Wie gesagt, man kann da seine persönlichen Präferenzen und Tastaturbelegungen auf das Gamepad mappen. Man kann für jedes Spiel die Grafikeinstellungen einstellen. Man kann die Blittereinstellungen, also die Amiga-Extra-Chip-Einstellungen personalisieren. Aber in den allermeisten Fällen muss man das nicht tun, weil, wie gesagt, diese WHD-Load-Geschichten, die sind in aller Regel gut vorkonfiguriert. Und das merkt man halt zum Beispiel bei Spielen wie Apidia oder Chuck Rock 2, also ein sehr populärer Horizontal-Scroller, beziehungsweise ein schönes Jump'n'Run, die halt von Anfang an dann auch auf das Gamepad richtig gut ausgelegt sind. Das heißt, du lädst die Dinger und das ist dann so ein Konsolenfeeling, es funktioniert einfach. Und gerade auch Spiele wie Turrican profitiert enorm von der Patch-Steuerung, weil du dann halt wirklich die ganzen Extra-Funktionen springen, Extra-Waffe auslösen etc. auf den Tasten liegen hast und nicht irgendwie auf drei Eingabegeräte verteilt. Das funktioniert schon ganz wunderbar. Es funktioniert nicht in jedem Fall makellos. Zum Beispiel Spiele, die extrem nah an der Hardware programmiert sind, wie das von mir sehr vergötterte Lionheart. Ein wunderbares Jump'n'Run von Talion Software, das leider der letzte große Titel der Firma war, bevor sie ihre Türe zumachen sollten. Wer mehr dazu erfahren möchte, bitte hört bei Game Not Over vorbei. Das ist so exzessiv auf den Amiga direkt ausgelegt, dass das unter WHD-Load beziehungsweise auf dem A500 Mini Grafikprobleme generiert. Auch einige Szene-Demos, die halt auch extrem nah am Amiga-Metall programmiert sind, die liefern halt Grafikfehler oder laufen halt nur mit eingeschränkter Framerate. Also es ist kein Allheilmittel. Man merkt schon, man hat es hier immer noch mit einem Computer zu tun, nicht mit einer Konsole. Aber es funktioniert und man muss sagen, es funktioniert wirklich sehr, sehr einfach. Und da kommt halt im Prinzip die tatsächliche Existenzberechtigung des A500 Mini ins Spiel, nämlich dem alten Fan seine von damals bekannte und geliebte Amiga-Bibliothek wieder auf einen USB-Stick zu packen und einfach spielbar zu machen. Und jetzt mal von dieser ganzen Grauzone-Geschichte abgesehen, muss ich echt sagen, das funktioniert verdammt gut. Also ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich halt viele Stunden lang gejuchzt und fröhlich geschluckt habe, weil ich habe so viele Spiele davon von damals schon lange nicht mehr gespielt und endlich mal wieder ausprobiert, gemerkt, wie schwer das damals war oder wie schlecht das heutzutage spielbar ist. Dieser Blick in die Vergangenheit, der durch die rosa Brille, der offenbart ja gelegentlich auch einen Blick in tiefe Abgründe, die man vergessen hatte. Aber es funktioniert wirklich und dafür ist der A500 Mini auch wirklich, muss man sagen, echt gut geeignet.
Ich nehme mal an, dass, also das ist ja aus der Beschreibung, die benutzen garantiert irgendeinen existierenden Emulator, den sie da drauf
geknallt haben. Ne? Genau, so. Das läuft alles über einen Emulator.
Okay, also
Ich glaube, der heißt AmiBerry.
Ja, den ich mir wahrscheinlich auch kostenlos auf meinen PC laden könnte.
Ja, und das ist halt nämlich die Sache, du kannst selbstverständlich all das, was du mit dem A500 Mini machst, auch schon seit vielen Jahren ganz bequem im Emulator auf dem PC zocken. Das ist ganz klar. Die Sache ist halt, Amiga-Emulation ist schwierig. Wenn man mit dem bekanntesten Emulator des Amigas vertraut ist, WinUAE, dann weiß man, dass das Ding mehr Einstellungsmöglichkeiten hat als das verdammte Space Shuttle. Der Amiga, das war eine komplizierte ein kompliziertes Gerät. Und es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele unterschiedliche Chipsätze, es gibt so viele unterschiedliche Versionen, es gibt so viele unterschiedliche RAM, Festplattenkonfigurationen. Das ist alles eine Sache, die von WinUAE abgedeckt wird. Aber das, wenn man sich wirklich mit dieser Materie intensiv und originalgetreu auseinandersetzen möchte, dann ist man gezwungen, Zeit zu investieren und auch wirklich einiges an Schweiß. Wenn man zum Beispiel einen Mega Drive Emulator benutzt, wie Gens oder sowas, dann lädt man da das Mega Drive ROM und dann funktioniert das. So, fertig. Bei WinUAE ist das nicht so. Ich meine, es gibt auch da wieder Frontends, die das Ganze halt so ein bisschen einem die ganze Arbeit abnehmen. Aber Amiga-Emulation ist kompliziert und die ist ehrlich gesagt bis heute nicht perfekt. Wie gesagt, ein Spiel wie Lionheart, das treibt noch bis heute die Emulatoren an ihre Grenzen. Einfach weil das so exzessiv die Hardware zu 100% ausgenutzt hat. Und dem Gesichtspunkt, das könnte ich ja schon seit Jahren auf dem PC haben, muss man aber auch sagen, das gilt für alle Mini-Konsolen. Du kannst das NES genauso emulieren wie den Mega Drive, das SNES, die PC Engine. Du brauchst niemals irgendwelche Mini-Konsolen. Es geht hier wirklich um die leichte Zugänglichkeit. Und da liefert der A500 Mini genau das gleiche wie die anderen Mini-Konsolen. Du schließt das Ding per HDMI an, du schließt das Gamepad an, du drückst hinten auf die Power-On-Taste, läuft. Also ich finde, das ist halt ein relatives Null-Argument zu sagen, ja, das kann ich schon lange haben. Das stimmt.
Weiß ich nicht, weil in dem Falle geht es ja noch zusätzlich darum, dass ein Großteil der Spiele, die man vielleicht tatsächlich drauf spielen wollen würde, muss ich mir halt irgendwo auch noch runterladen. Und ich finde dann 130 Tacken dafür, dass sie gesagt haben, ich knall hier meinen Amiga-Emulator drauf und habe einen Katalog von 25 Spielen, der eher ist, ehrlich gesagt, ein bisschen dreist teuer.
Naja, die Sache ist, da ist ja schon mehr so ein bisschen Amiga-Emulator drauf. Das ganze Ding ist ja ein System on a Chip. Also wie gesagt, die Platine, die da drin ist, mit 512 Megabyte RAM und 256 Megabyte Speicher, da ist ein ARM-Prozessor drin, der das Ganze emuliert. Und per se muss man sagen, der emuliert das Ganze auch wirklich gut. Also du hast auch noch diverse Grafikoptionen, wie man es halt mittlerweile von allen Systemen kennt. So CRT-Effekt und Weichzeichner. Und verschiedene Einstellungen, Pixel Perfect, mittlere Zoom etc.
Aber macht da irgendwas besser? Ist die Emulation irgendwie besser oder zuverlässiger, als wenn du es dir als Software auf dem PC knallst?
Nee, leichter zugänglicher. Das ist halt genau. Wirklich dann, der relevante Punkt.
Dann sind wir wieder genau bei dem Ding, ne?
Genau, das ist ein reines Plug-and-Play-Ding für die Leute, die Bequemlichkeit mögen. Es läuft halt alles in 720p. Du hast sogar die Wahl zwischen Amiga-Standard 50 Hertz und für die Amerikaner 60 Hertz, was ja nie für den Amiga-Original ausgelegt war, was ein lustiger Irrtum ist, den die Leute bis heute machen. Aber ja, grundsätzlich, du hast, das ist ein Plug-and-Play-Ding. Du schließt es an und siehst, ui, Alien Breed, und bist happy.
Ja, also warum rechtfertigt das diesen Price-Tag für dich? Das verstehe ich noch nicht ganz. Wieso kostet das Ding nicht 50 Euro?
Moment, ich habe den Preistag nicht verteidigt.
Also.
Wie gesagt, ich finde, das ist schon wirklich das obere Ende, was man für sowas investieren kann. Die Sache ist, ich bin ziemlich sicher, die hätten das Ganze auch billiger gestalten können. Also halt billiger in der Ansicht, nicht, also im Preis vermutlich auch. Aber wie ich ja schon erwähnt habe, das Ding wirkt wertig. So, du hast es in der Hand. Jetzt, ob das Gewicht fake ist oder nicht, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Aber du packst es aus, du guckst es an, denkst dir, ach geil, das ist echt liebevoll gemacht. Du nimmst es in die Hand, denkst dir, Mensch, das fühlt sich aber gut an. Du schließt es an, das Gamepad, okay, fragwürdig, aber die ganze Oberfläche, die wirkt halt schon okay. Und du hast dann noch die Möglichkeit, über den USB-Stick deine eigenen Sachen dazu zu installieren. Während ich bei der PlayStation Classic sehr schnell das Gefühl hatte, zu wenig für mein Geld zu kriegen, weil das Ganze halt wirklich schon Das hat sich alles ziemlich billig angefühlt bei der PlayStation Classic. Wenn man die dann halt irgendwann für sich selbst gehackt und erweitert hat, dann ändert sich das auch. Aber dieses Gefühl hatte ich beim A500 Mini nie. Dazu kommt aber auch, ich habe keine 130 Euro für das Ding ausgegeben. Ich hatte ein Testmuster, das ich auch wieder zurückgeschickt habe. So, 130 Euro ist eine Menge Geld. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ist einem diese rosa verklärte Amiga-Erinnerung dieses Geld wert? Auf der anderen Seite, die SNES Minis und PC Engine Minis und PlayStation Classics dieser Welt, die haben auch nicht sehr viel weniger gekostet. Ich meine, okay, da ist auch ehrlicherweise die Ausfallrate der Spiele geringer. Also, okay, bei der PlayStation Classic nicht, die war voller Scheiße. Also, größtenteils. Aber gerade das SNES Mini oder Mega Drive Mini, die kam halt mit einem Klassiker nach dem anderen. Da gab's halt All Killer, No Filler. Das ist hier definitiv nicht so. Also, wenn man wirklich nur sich das Standardpaket gönnt und sonst nichts, dann finde ich es zu viel fürs Geld und den Preis nicht wert. Aber wenn man das ausnutzt, mit den Möglichkeiten, die einem dieses System bietet, und sich die Mühe macht, das halt wirklich dann auf seine persönlichen Wünsche zu konfigurieren, finde ich das, was man hier geliefert bekommt, bequemer als das, was ich an Arbeit dann am PC investieren müsste.
Ja. Trotzdem natürlich, also erstens natürlich schon sehr bequem, ne? So, wir lizenzieren die Alibi-Auswahl, aber der eigentliche Mehrwert ist das, was der Nutzer daraus macht, sozusagen.
Ja, ne? Ja, das ist wahr, das ist wahr. Ich meine, du kannst ehrlicherweise das Ding sogar als Amiga an sich nutzen. Dadurch, dass es auch ein WHD-Load-Package von der Workbench gibt, also von dem Betriebssystem des Amigas. Du kannst die Workbench auf dem A500 Mini laufen lassen, ein normales USB-Keyboard anschließen und dann auch ganz normal damit arbeiten und spielen, als wäre es als ein regulärer Amiga. Also du kannst im Prinzip so eine Amiga-Matroschka draus machen. Du kannst auf den USB-Stick die Workbench laden, dann innerhalb dieser Workbench Spiele laden und dann halt innerhalb der Emulation Spiele drauf spielen, was natürlich die dümmste Idee aller Zeiten ist, aber es geht. Du kannst auch Programme wie Deluxe Paint 3 drauf laufen lassen oder du kannst, wenn du unbedingt möchtest, auch drauf programmieren, aber nein. Du
kannst alte Listings auftippen.
Ja, es geht. Es geht. Es ist aber bescheuert. Dafür ist das Ding nicht gedacht. Also die Fans haben natürlich schon dafür entwickelt. Es gibt natürlich schon Mods dafür. Es gibt eine Möglichkeit darauf, wie auf jedem anderen System dieser Welt, RetroArch zu installieren. Also du kannst dann halt Mega Drive und Super Nintendo und C64 und Game Boy und PlayStation emulieren, etc. etc. Du kannst noch mehr Pads konfigurieren, neue Hintergrundmusik einstellen. Also das wurde ja natürlich 2 Minuten nach Erscheinen sofort gehackt. Das ist nicht die Frage. Es ist halt die Frage, was machst du mit dem Standardpaket? Und das ist halt wirklich ganz klar für Leute, die keinen Bock auf Emulator-Gefummel haben, sondern einfach nur so ein bisschen entspannt Amiga spielen wollen.
Naja. Ja, und also das heißt, weiß ich nicht, empfiehlst du das? Du bist noch nicht losgerannt und hast dir einen gekauft danach, ne?
Nein. Ich bin noch ehrlich gesagt schwer im Überlegen. Also gerade für Spiele wie Apidia, Turrican 1, 2, 3. Also wirklich meine ganz Klassiker. Ich könnte jetzt natürlich anfangen, meine Klassiker alle aufzuzählen, aber meine Güte, wozu? Es macht schon wirklich Spaß, einfach das Ding zu haben und loszulegen. Ich mache das ja bei der PlayStation ja auch ganz genauso. Ich kann auf meiner alten PlayStation, die jetzt halt gerade direkt neben mir steht, meine ganzen alten Spiele spielen oder ich kann es halt auf der PlayStation Classic unten spielen. Das ist für mich rum wie numm, aber letzten Endes, ich bin mittlerweile so diese Wohnzimmeratmosphäre für die ganzen Mini-Konsolen gewöhnt. Ich denke, das werde ich mir selbst zum Geburtstag oder zu Weihnachten schon noch gönnen. Einfach nicht nur der ganzen Vollständigkeit habe, weil ich habe ja die ganzen Minikonsolen zu Hause oder fast alle, sondern halt auch, weil ich mit dem Amiga halt auch wirklich gerade sehr schöne nostalgische Gefühle verbinde. Also gerade was das Erstellen von Musik angeht, was das Programmieren angeht, das war halt im Prinzip so meine Startkonsole in all diesen Bereichen. Und das jetzt diese Woche mit dem Leihgerät herum zu experimentieren, herumzufummeln, das hat echt viel Spaß gemacht. Aber man sollte wirklich im Hinterkopf behalten, was die reine Spieleauswahl angeht, ist das, was im Standardpaket enthalten muss, echt nicht interessant. Von einer Handvoll Ausnahmen mal abgesehen. Also die Empfehlung ist halt so, wenn man bereit ist, ein bisschen was zu investieren.
Ja, also wenn man die Convenience sucht und die Kohle hat.
Richtig. Aber gilt das nicht für alles im Leben? Vielleicht. Beim Matratzenkauf oder so.
Naja, manchmal sucht man vielleicht mehr als nur Convenience, aber gut. Gut, gut, gut. Dann fühle ich mich jetzt informiert, was den A500 Mini angeht, denke ich.
Hervorragend. Gibt es noch irgendwas, dann habe ich alles erreicht.
Loswerden musst, sonst.
Nein, es ist natürlich die Abwesenheit von Flashback ist eine verdammte Schande, aber ansonsten nein, ich glaube, ich habe wirklich zu dem Thema mehr als genug gesagt.
Gut, dann, meine Damen und Herren, wenn Sie mehr von Paul Kautz hören möchten zu anderen Themen, Sie haben es schon gehört, zwischendrin gamenotover.de, offensichtlich auch mit Ausflügen in die Welt von, oh Gott, was war der Titel, den du vorhin erinnerst?
Lionheart,
ja, siehst du? Mhm. Und bestimmt, weiß nicht, gibt's bei dir reichhaltiges Futter für Menschen, die sich für Besprechung von Amiga-Titeln interessieren, oder ist das eher die Ausnahme?
Bislang ist es noch die Ausnahme. Einfach weil Amiga-Titel, wie gesagt, man muss da relativ viel Zeit investieren. Aber ich habe jetzt gerade für dieses Jahr kommen noch einige weitere Amiga-Titel. Also ja, bitte, Amiga-Freunde, schaut doch vorbei. Und ich erwähne natürlich immer Amiga-Titel, wenn sie halt irgendwie in einer Konvertierungsreihe standen.
Okay. Gut, also game.over.de, meine Damen und Herren, da finden Sie Paul Kautz. Das war die Besprechung vom A500 Mini.
Ja, richtig.
Auch für die Lizenz hat es nicht gereicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.